Weil, als wir kamen mit, wir möchten gerne Farbschnitte auf Bücher anbringen, haben alle gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Das ist nur mehr Arbeit und das kostet mehr Geld, will doch eh niemand. Und wir jahrelang gebraucht haben, um die ganzen Partner zu überzeugen, doch, alle wollen das, wir wollen das, wir müssen das machen.
Licht aus, Spot an und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
Dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Lisa bei mir zu Gast. Die liebe Lisa kennt ihr von der Bücherbüchse, vom Leaf und vom Sinner Verlag. Und bevor wir jetzt reinstarten, stell dich doch einmal gerne selbst ganz kurz vor, Lisa.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lisa, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von der Bücherbüchse. Tatsächlich lese ich, seit ich denken kann. Also das ist schon immer meine ganz, ganz große Leidenschaft. Von klein auf bin ich mit Büchern aufgewachsen und konnte mir nie ein Leben ohne vorstellen. Auch wenn das Arbeiten mit Büchern in der Buchbranche immer ein weit entfernter Traum von mir war, bin ich doch irgendwie trotzdem da gelandet. Wie auch immer das passiert ist, waren ganz viele Zufälle und auch vielleicht einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und für mich gibt es einfach nichts Schöneres, als jeden Tag mit Büchern umgeben zu sein. Und ja, seit 7 Jahren habe ich jetzt die Bücherbüchse und könnte nicht glücklicher sein, das jeden Tag machen zu dürfen. Und dann sind noch Leaf und Sinner, meine beiden Verlage, dazugekommen. Und das auch einfach aus einer verrückten Idee entstanden, wie ganz, ganz vieles bei uns. Und ja, deswegen bin ich gut beschäftigt mit den drei Marken, die ich führen darf. Und dementsprechend großen Team natürlich mittlerweile, das mich vor viele Herausforderungen stellt, aber auch einfach für mich der absolute Traumjob ist.
Das klingt echt super und ich kann diese Begeisterung bei dir direkt schon raushören. Ich finde, in der Buchbranche hat man so eine ganz andere Begeisterung irgendwie für das, was man macht, wenn man irgendwie auch emotional so da dran hängt. Ist das bei dir genauso?
Ja, total. Und ich finde das auch unheimlich wichtig, weil das Produkt, das wir verkaufen, das Buch, ist ja etwas, das Emotionen auslösen soll. Und ich finde, das kann man nur entsprechend rüberbringen, wenn man das auch fühlt. Und ich treffe zum Beispiel ganz, ganz viele Entscheidungen rein aus dem Bauch heraus. Was fühlt sich richtig an? Auch wenn das vielleicht rational nicht immer die beste Idee ist. Aber für mich fühlt es sich richtig an. Und ich finde, das Wichtigste für uns ist, dieses Gefühl zu vermitteln und andere Leute damit anzustecken. Das merke ich immer auf den Messen, wenn wir unsere KundInnen alle persönlich sehen. Normalerweise im Online-Shop ist das ja nicht der Fall. Und dann merkt man erst, welche Gefühle wir auslösen durch unsere Arbeit, die wir jeden Tag leisten. Und dass das Transportieren von der Leidenschaft und Liebe zu Büchern da sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde, das ist das, was es einfach besonders macht.
Ja, also würdest du auch sagen, Messen sind somit das Highlight von deinem Job?
Eins der Highlights definitiv. Aber nicht der Messe willen, das macht schon Spaß. Aber was für mich das Besondere ist, ist die Begeisterung der Kundinnen zu sehen und die Dankbarkeit zu spüren. Also ganz, ganz viele kommen zu uns und sagen, wie toll sie das finden, was wir jeden Tag machen. Und das ist eine Motivation, die mir unheimlich wichtig ist. Weil man muss ja bedenken, dadurch, dass ich selbstständig bin und die Chefin, gibt es über mir niemanden, der mir Komplimente macht. Normalerweise ist man im Job und da bekommt man positives und negatives Feedback, aber du kommst auch mal ein, hey, das hast du gut gemacht oder das war eine gute Idee oder danke dafür oder dafür möchte ich dir mehr Gehalt geben. Und all das habe ich natürlich nicht und deswegen ist dieses Feedback von den Kundinnen für mich so wertvoll, weil mir das immer wieder signalisiert, warum ich das eigentlich jeden Tag mache und warum ich nachts arbeite und am Wochenende und im Urlaub, was man als Angestellter ja normalerweise nicht macht, alles, um die Kundinnen glücklich zu machen. Und wenn sie das dann spiegeln, dass das funktioniert, dann hat das einen Sinn für mich. Und dieser Sinn in der Arbeit ist total wichtig für die Motivation, finde ich. Und das nehme ich ganz, ganz viel aus dem Kundenfeedback. Und das bekommt man auf der Messe einfach direkt ins Gesicht. Und deswegen ist es einfach noch viel, viel wertvoller.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, auch das mit den Komplimenten als Selbstständige. Wir sind ja in einer ähnlichen Position, du und ich, natürlich du mit sehr viel größeren Firmen als ich, aber so dieses Gefühl, was dahinter steckt, das ist ähnlich, denke ich. Weil klar, wir haben ein Team unter uns, aber über uns ist niemand, der uns da irgendwie lobt, Komplimente macht oder auch jemand, der uns sagt, was wir tun sollen. Na, auch das müssen wir selber herausfinden. Und wie du eben schon gesagt hast, das kommt auch ganz viel einfach aus dem Bauch heraus, dass man sagt, ach, das wäre eine coole Idee und dann macht man das einfach. Wenn du mal so an damals zurückdenkst, vielleicht erinnerst du dich dran, was war denn so der Grundgedanke, wieso du gesagt hast, boah, ich gründe jetzt ein Unternehmen in der Buchbranche?
Tatsächlich ist es viel weniger aus dem, ich gründe ein Unternehmen, entstanden, sondern mehr aus einem Bedürfnis heraus, weil ich dieses Konzept von Buchboxen in Amerika gesehen habe und unbedingt mir eine bestellen wollte, weil ich eben Bücher geliebt habe. Und wollte aber ein deutsches Buch und ich habe keine deutsche Buchbox gefunden, die ein Genre vertritt, was ich gerne lese. Das heißt, mein Bedürfnis war, ich möchte jeden Monat so eine coole Überraschungsbox haben mit einem deutschen Buch und das konnte nicht erfüllt werden. Und deswegen dachte ich mir, wenn das Bedürfnis bei mir besteht, gibt es bestimmt auch andere, die das ein ähnliches Bedürfnis haben. Und daraus ist es eigentlich entstanden, dass das ein richtiges Unternehmen wird, war nie der Plan und auch nicht der Gedanke oder der Plan dahinter. Es gab auch keinen Businessplan, wo ich es durchgerechnet hätte, sondern ich habe einfach angefangen und geguckt, schauen wir doch mal, ob dich da jemand für interessiert. Und die erste Website, die ich gelauncht habe, war natürlich auch ohne Produktbilder, weil es gab ja faktisch einfach noch nichts. Und als die ersten Leute ein Abo abgeschlossen haben auf dieser Website, die ganz neu war, ohne Produktbilder, da war ich so, oh mein Gott, das könnte funktionieren. Irgendjemand glaubt daran, dass da was Cooles bei rumkommt. Und wenn ich mir das so rückblickend vorstelle, das kann auch totaler Scam sein. Also irgend so eine Website, die denken, die verkaufen irgendwas. Wer bestellt denn da? Also ohne Vertrauen, ja. Weißt du? Aber irgendjemand hat da das gesehen,
ja.
Die hoffentlich ernsthaften Absichten, die rübergekommen sind und haben bestellt und das hat mich total bestärkt. Aber auch, dass es wirklich ein Unternehmen wird, werden muss, das ist mir auch erst viel, viel später bewusst geworden. Und oft fühlen wir uns auch immer noch wie ein Startup, auch wenn wir das eigentlich schon lange nicht mehr sind. Aber man rutscht da dann so rein, dass man über diese Formalitäten gar nicht so drüber nachdenkt.
Ja, aber das kenne ich sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich daran, als ich gegründet habe, ich hatte auch so eine richtig amateurhafte Website am Anfang. Ich hatte da auch wenig Bilder drin. Also bei uns, wir haben ja Dienstleistungen gemacht oder ich habe Dienstleistungen gemacht. Und da ist ja nochmal schwerer, irgendwie mit Bildern zu zeigen, was du machst. Und vor allem, du hattest keine Testimonials, du hattest kein Vertrauen von den Menschen, weil mittlerweile Bücherbüchse ist eine Marke oder auch Leaf und Zinner, die kennt man. Und die schafft, oder diese Marken schaffen Vertrauen. Und bei mir war das damals so, ja, ich hatte einen Autorennamen, den kannte man vielleicht schon meinen Büchern so ein bisschen her. Ich hatte dann den The Fire Club, aber kein Mensch wusste, was das ist. Man hatte überhaupt keinen Bezug zu der Marke. Und dann anzufangen, war für mich wahnsinnig schwer. Deswegen, ich kann diese Begeisterung, diese Freude so nachempfinden, wenn dann die ersten Menschen kommen, die dann das Vertrauen in einen stecken und dass man dann auch ja, so ein bisschen Druck auch vielleicht hat, dass man die 100% glücklich machen will, damit sie das dann auch weitersagen. Weißt du, war das bei dir auch so?
Ja, definitiv. Aber der Druck lässt niemals nach, finde ich.
Nee.
Also dieser Druck, die Kundinnen glücklich zu machen, ihnen alles zu geben, was sie sich wünschen, jedes Mal eine Schippe draufzulegen, noch besser zu werden, noch exklusiver bei unseren Büchern, noch besonderere Bücher, zu einem Idealfall noch günstigeren Preis, also immer das Beste für die Kundinnen rauszuholen, das verfolgt mich bis heute, ist zum einen natürlich sehr, sehr gut, weil ich glaube, nur wenn man dieses Empfinden hat für, ich möchte immer besser werden und ich will ihnen das bestmögliche Erlebnis liefern, schafft man das auch. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, dem gerecht zu werden, auch weil die Ansprüche natürlich immer mehr wachsen. Je mehr man gibt, desto höher werden die Ansprüche. Heißt, man darf niemals nachlassen und ab und zu rennen wir den Ansprüchen hinterher, weil wir gar nicht rankommen. Also es hat zwei Seiten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns und wir haben einen hohen Qualitätsstandard, dem wir gerne gerecht werden möchten. Aber ab und zu hecheln wir auch ziemlich hinterher und versuchen irgendwie, das alles so zu erfüllen, dass damit alle zufrieden sind.
Ja, was mich mal total interessieren würde, weil du gerade von Qualität gesprochen hast, wie kalkuliert man sowas? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Buchbox auf den Markt bringen in der Bücherbüchse, ne? Oder wenn ihr jetzt sagt, hey, ich würde gerne eine Buchbox auf den Markt bringen, wie kalkuliere ich das denn? Also wie verstehe ich, wie viele Menschen da Interesse haben, welche Dienstleister ich dafür brauche? Wie geht man an sowas ran?
Also mittlerweile bestimmt ganz anders als damals. Aber was für uns natürlich mal zentral ist, ist das Buch. Wir wählen ein Buch aus und das hat einen festen Verkaufspreis. Und an dem ist nicht zu rütteln. Es gibt die Buchpreisbindung in Deutschland. Das heißt, der ist einfach fest. Das heißt, es ist klar, die Box muss definitiv teurer sein als das Buch, weil da ja noch andere Goodies mit dazukommen und sonst funktioniert das Ganze nicht. Das Buch hat einen Einkaufspreis, den wir individuell mit den Verlagen verhandeln. Es gibt einen sogenannten Händlerrabatt. Das heißt, einen bestimmten prozentualen Anteil bekommen wir das Buch rabattiert im Einkauf. Und dann ist theoretisch die Differenz unsere Marge. Jetzt ist bei uns aber so, dass wir ja Sonderausgaben machen. Das heißt, wir kaufen nicht das fertige Buch bei dem Verlag, so wie Thalia, Hundubel und so weiter es machen, sondern wir veredeln es ja extra. Das heißt, häufig ist es so, dass wir entweder den Farbschnitt nachträglich auftragen lassen. Das Buch darf dadurch aber nicht teurer werden. Das heißt, der Verkaufspreis bleibt gleich. Das heißt, die Farbschnittkosten gehen von unserer Marge nochmal ab. Oder aber wir machen eine komplett eigene Ausgabe, zum Beispiel, weil der Verlag eine Klappenbroschüre macht und wir machen ein Hardcover. Da ist eine komplette Sonderproduktion, die ganz separat bepreist ist. Auch da kriegen wir einfach dann einen fixen Einkaufspreis vom Verlag. Dann gucken wir, okay, sagen wir, wir haben jetzt ein Buch, das kostet 20 Euro. Dann überlegen wir uns zuerst, welche Goodies hätten wir gerne drin, was würde zur Geschichte passen. Und oft kommen da verrückte Ideen raus und wir müssen erstmal rausfinden, kann das jemand produzieren? Und wenn ja, was kostet das? Das heißt, wir fragen die ganzen Lieferanten an, verhandeln mit denen, könnt ihr das so und so machen? So stellen wir uns das vor, was kostet das Ganze? Und dann wird das alles aufsummiert und wir errechnen den Verkaufspreis. Wir versuchen, unsere Spezialboxen, also alles, was nicht im Abo ist, bei maximal 50 Euro zu halten, dass wir da nicht drüber kommen. Das Einzige, was dazukommt, sind die Versandkosten. Und da zählt natürlich einfach sowas rein wie DHL-Kosten, dann die Verpackung und so weiter. Dass das einfach alles abgedeckt ist. Und am Ende im Idealfall noch ein bisschen Marge für uns rausspringt. Man muss dazu sagen, die Buchbranche ist nicht sehr margenstark für niemanden in der Kette. Also man bedenkt, es gibt die Autoren, dann gibt es irgendeine Art Händler, ob das jetzt die Buchhandlung vor Ort ist oder ein Online-Händler. Dann gibt es die Verlage, dann gibt es die Druckerei. Das heißt, es sind viele Partner beteiligt an dem Buch, aber niemand wird damit reich, weil Bücher einfach ein sehr günstiges Gut ist, wenn man das mal vergleicht. Dann bedenkt, es sind 20 Euro und die müssen auf diese vier Partner irgendwie aufgeteilt werden. Das ist gar nicht so einfach. Es ist also eine sehr enge Kalkulation, um zu gucken, was kann man machen und was ist dann aber auch am Ende für die Kundinnen zu teuer, weil wir doch eine relativ junge Zielgruppe bedienen und das ist einfach keine, wo man jeden Monat 200, 300 Euro für Bücher ausgibt.
Ja, also ich finde es sehr spannend, diesen Einblick mal zu sehen, was da so hinter steckt. Weil oft sieht man ja nur von außen das Produkt, was angeboten wird, aber weiß gar nicht, welche Prozesse da eigentlich im Hintergrund so ablaufen. Und oft sind es ja, glaube ich, auch Dinge, die man sich gar nicht so vorstellen kann, gerade wenn man eben nicht im Unternehmertum unterwegs ist oder mit einem eigenen Unternehmen nach draußen geht. Was ist denn für dich somit das größte Learning gewesen über die ganzen Jahre? Also wenn du mal vergleichst, wie habe ich angefangen oder wo bin ich heute, wo habe ich damals gestanden? Was war so die größte Errungenschaft und auch die größte Erkenntnis, die du für dich gefunden oder auch lernen durftest?
Ich bin nicht sicher, ob ich das auf eins reduzieren kann, weil...
Dann nimm mehrere.
Weil da unheimlich viel passiert ist. Also zum einen ist so dieses Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und meine Einschätzung vom Markt unheimlich wichtig, wo ich mir über die Jahre bewusst geworden ist, dass es total zentral ist und ich darauf vertrauen kann und mein Bauchgefühl sehr häufig sehr richtig liegt. Nicht immer, jeder täuscht sich mal, aber im Großen und Ganzen kann ich darauf vertrauen und muss es auch. Hab aber auch gelernt, dass es in vielen Situationen trotzdem hilfreich ist, wenn man sich ein bisschen Zahlenunterstützung nimmt. Nicht im Sinne von, man muss alles ins kleinste Detail durchrechnen, aber mal einen groben Forecast aufstellen. Wo landet man? Was macht Sinn? Wie viel Geld möchte man wo investieren? Wie teuer sind manche Dinge? Das ist wichtig. Und gerade die Balance zwischen diesen beiden Aspekten, dem Bauchgefühl und der Leidenschaft und dem Detailgrad an Auswertung, Forecast, Zahlen, diese Balance herzustellen, ist unheimlich schwierig. Aber ich glaube, das ist das Essentielle, was jede Firma braucht, um erfolgreich zu sein. Diese eine Person, meistens gibt es selten, es gibt seltene Personen, die beides kann. Das heißt, meistens braucht man eine Person, die ist visionär unterwegs, so wo wollen wir hin und wie machen wir die Kunden glücklich und was machen wir als nächstes? Und dann gibt es den Realist, der mehr guckt, okay, was macht aber Sinn? Was können wir uns leisten? Was brauchen wir dafür? Mit wem müssen wir dafür sprechen? Und ich glaube, sich das einzugestehen, man braucht irgendwie beides und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man beides sehr gut beherrscht, ist sehr gering.
Welcher Typ bist du?
Ich bin ganz klar Visionär-Typ.
Ja, bin ich auch.
Und hab das große Glück, dass mein Ehemann der Realist ist und der sich irgendwann eingeschaltet hat und gesagt hat, er möchte mitmachen, wir machen diese Firma gemeinsam. Heißt auch, dass wir unendlich viele Diskussionen führen, weil wir niemals einer Meinung sind. Aber der Kompromiss, auf den wir uns irgendwann einigen, immer gut ist, weil der beide Seiten berücksichtigt. Und der Weg dahin ist unheimlich schwierig. Aber ich glaube, das macht den Unterschied zwischen, man ist ein Startup und macht einfach mal und irgendwann gibt es einen halt nicht mehr und man kann langfristig bestehen. Und gerade in der Buchbranche sieht man das leider total häufig, dass ganz viele Visionäre etwas anfangen mit tollen Ideen und tollen Gedanken und das anders und besonders machen wollen, aber dann fehlt diese andere Komponente, die wirtschaftliche Komponente, und dann kann man sich einfach langfristig nicht halten, weil eben nur mit Vision und tollen Ideen sich Unternehmen halt langfristig nicht aufrechterhalten und finanzieren lässt. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste für mich, dass es einfach da beide Seiten braucht, und die haben wir zum Glück.
Das ist doch schön. Und das ist auch was ich lernen musste damals. Also ich kann das noch sehr gut empfinden. Ich habe erst vor 3 Jahren gegründet. Und bei mir war es so, ich hatte auch diese Vision, dieses, was fehlt der Buchbranche, was kann ich der Buchbranche geben und was kann ich anders machen? Und dann zu starten und dann aber festzustellen, oh scheiße, so ein Unternehmen zu leiten oder auch groß zu ziehen, ist gar nicht so cool, wie man sich das vorstellt. Also man sieht ja auch in den Filmen immer diese krassen Unternehmer, die haben viel Geld, die sind da mit ihren Ralph Lauren Pullis und chillen da ihr Leben und arbeiten dann so ein bisschen am Laptop nebenbei. In der Realität ist es eher ja wie so ein Schiff im Segel, Schiff im Segelsturm, genau, ein Segelschiff im Sturm, was so voll, ja, sich versucht, so einen Weg da durchzubahnen. Und dann zu verstehen, was man da eigentlich braucht, das war für mich auch wahnsinnig schwer. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass eben so viele Unternehmen, so viele Unternehmer auch diese wirtschaftliche Seite komplett vernachlässigen? Gerade in der Buchbranche.
Ich denke, weil die meisten, vor allem in der Buchbranche, aus Leidenschaft gründen und nicht aus wirtschaftlichem, finanziellem Interesse. Das heißt, niemand ist so naiv zu denken, in der Buchbranche werde ich reich, weil es gibt eine Handvoll Leute, die sehr erfolgreiche Bücher geschrieben haben und damit reich geworden sind, aber das sind halt super wenige. Das heißt, es ist wirklich eine Branche, die ist geprägt durch Leidenschaft und die Liebe zum Buch. Und ich glaube, genauso sind die Gründer auch. Die wollen mit Büchern arbeiten, die wollen mit Autoren arbeiten, die wollen Geschichten veröffentlichen und deswegen fangen sie an. Heißt aber meistens auch, entweder es gibt wenig betriebswirtschaftliches Verständnis oder auch einen Businessplan dahinter oder einen Geldgeber und sagt, ich habe das und das durchgerechnet, in 2-3 Jahren sind wir profitabel, sonst wie Geld brauchen wir dafür. Das gibt es bei den wenigsten, weil der Hintergedanke ist nicht, ich will damit Geld verdienen, das ist schon schön, wenn man davon leben kann, aber die Intention ist eine andere. Und ich glaube, das ist in anderen Branchen, wo es einfach mehr ums Geld geht, funktioniert das ganz anders. Und wenn man dann feststellt, es geht aber halt nicht ohne, ist es halt vielleicht schon zu spät oder man hat aber auch niemanden, der das kann, weil wenn man es selber nicht beherrscht, muss man sich zukaufen und gerade sich finanzielles Wissen zuzukaufen ist unfassbar teuer und das hat man meist in so einem Stadium einfach nicht und ich glaube, daran scheitern dann einfach viele.
Oh ja, ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, ich habe damals mein ganzes Erspartes in meinen ersten Mentor gesteckt und bin heute super dankbar, weil der immer noch an meiner Seite ist und ich glaube, ohne den wäre auch längst dieser Feierclub schon bankrott gegangen. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch so schade irgendwie, dass man gar nicht so Fuß fassen kann in der Buchbranche, wie man das gerne machen würde. Ja, weil ich glaube schon, dass es sehr viele coole Dinge noch gibt, die man umsetzen kann, die aber einfach nicht profitabel sind und deswegen macht das niemand.
Ja, oder sehr hohe Startkapital brauchen. Also wenn ich mir anschaue, so eine Verlagsgründung, wie teuer das ist. Also wir haben jetzt 2 Verlage gegründet. Das ist ein teurer Spaß. Das konnten wir finanzieren, weil wir mit der Bücherbüchse einen Startpunkt hatten. Aber wenn du
Von welchen Preisen reden wir denn hier so ungefähr? falls du das sagen möchtest.
Also erfahrungsgemäß, bei uns geht man so von 300.000 bis 400.000 Euro aus, bevor sich das rechnet. Also man investiert quasi ungefähr so viel Geld, bis sich das gerechnet hat. Und wir haben ja auch ein relativ kleines Verlagsprogramm. Also wenn man einen großen Verlag aufzieht, ist es nochmal sehr viel teurer, weil du natürlich in Vorleistung gehst. Bevor das erste Buch veröffentlicht wird, hast du Personal, du kaufst Bücher ein, du musst einen Vorschuss bezahlen, Lektorat, Korrektorat, Buchdruck und so weiter. Das heißt, du gehst enorm in Vorleistung und das muss man finanzieren können. Und wer hat als Privatperson erstmal so viel Geld rumliegen, sage ich mal, dass man investieren kann? Und ich weiß auch nicht, inwieweit Investoren freudig sind, in den Verlag zu investieren. Das habe ich nie versucht, das kann ich nicht beurteilen. Aber auch das könnte ich mir vorstellen, ist nicht so einfach, weil auch für die Investoren die Buchbranche wenig attraktiv ist, weil eben wenig Marge da ist, wo sie sagen, ach ja, das rechnet sich so schnell, du kannst das Geld easy haben. Also könnte ich mir schwierig vorstellen. Und deswegen glaube ich auch da, unterschätzt man möglicherweise die Kosten, die auf einen zukommen.
Ja. An sich ist ja auch, ich habe auch das Gefühl, dass Geld gar nicht so viel angesprochen wird in der Branche, weil, wie gesagt, es geht halt sehr viel um die Emotionen, um die Liebe zu Büchern, was einerseits schön ist, aber auf der anderen Seite merke ich auch, je teurer die ganzen Sachen werden, je teurer auch die Produkte und die Bücher werden, desto teurer werden ja auch eure Boxen irgendwann, ne, weil Produktionskosten, Inflation etc., ne, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Wie geht ihr damit um intern? Weil ja, weil du auch meintest, du möchtest gerne einen gewissen Preis zum Beispiel nicht übersteigen, weil ihr eben eine junge Zielgruppe habt. Aber dann ist es ja irgendwann nicht mehr möglich, diesen Preis, ne, auf der Stufe zu halten. Dann muss man irgendwann ja drüber gehen, weil ihr ja am Ende auch Umsatz machen möchtet.
Ist ein Thema, über das wir immer wieder viel diskutieren, weil natürlich die Preise von allem hochgehen. Woran wir natürlich merken, ist Papierpreis ganz krass und auch sowas wie Versandkosten. Also DHL passiert uns jedes Jahr im Januar eine Preiserhöhung. Und das ist halt einfach so. Und dann kommt der deutsche Gesetzgeber und sagt, der Mindestlohn steigt. Das heißt, all das passiert normalerweise jährlich und alle Preise gehen hoch. Und wir haben uns eine Marge festgesetzt, quasi pro Produkt möchten wir so und so viel Prozent daran verdienen, damit wir unser Unternehmen so halten können, um Personalkosten abdecken zu können, um Geld für neue Projekte zu haben, eben wie zum Beispiel die Verlage und so weiter. Das heißt, wir haben quasi eine fixe Marge, die wir uns gesetzt haben, das wollen wir erreichen. Und je nachdem, wie sich dann die Einkaufspreise entwickeln, können wir sagen, entweder, ah, okay, passt noch, müssen wir nicht erhöhen, oder okay, jetzt rutschen wir aber hier quasi unter unsere Prozentgrenze, jetzt müssen wir den Preis erhöhen. Und das versuchen wir so selten wie nötig zu machen, aber wenn es nicht anders geht, dann ist das so. Wir haben es, glaube ich, von unserer Abo-Box in dem 7-jährigen Bestehen, bilde ich mir ein, 2 oder 3 Mal den Preis erhöht, weil es aber nicht mehr anders ging. Wir hatten unsere erste Box hat bei 29,99 gestartet, glaube ich. Und mittlerweile kosten die Hardcover-Bücher ja 27, 28 Euro. Das heißt, wenn die Fantasy-Hardcover-Bücher in der Box sind, wäre kein Geld mehr für Goodies da. Und dann macht die Box in dem Fall keinen Sinn. Das heißt, wenn wir merken, okay, die Preise entwickeln sich und die Preise werden ja von den Verlagen vorgegeben, dann muss sich der Boxpreis zum Beispiel auch anpassen. Also es ist ganz, ganz viel Anpassung an den Markt und die Gegebenheiten unter der Berücksichtigung, was müssen wir quasi für uns behalten, damit es funktioniert.
Ja, dann habt ihr das auf der einen Seite. Und wie geht ihr dann damit um, wenn dann auch von der anderen Seite, aber der Einwand kommt, oh Gott, das ist mir jetzt zu teuer, kann ich mir nicht mehr leisten.
Es ist meistens auch
von Käuferseite aus.
Ja, es ist meistens Aufklärung unsererseits. Zum einen, wie kommt der Preis zustande und was erhöht sich? Meistens ist es ja ehrlicherweise keine Überraschung, weil alle mitbekommen, überall wird alles teurer und niemand ist davor gefeit. Das heißt, die Kundinnen sind selten überrascht. Es ist aber natürlich traurig für sie und auch für uns, wenn Kunden wegbrechen, weil es halt finanziell nicht funktioniert. Aber gerade in den letzten so 2 Jahren, wo sich ja auch in der Weltwirtschaft unheimlich viel getan hat, wo wir mit Kriegen und Inflation und so alle sehr, sehr viel miterlebt haben, da kommt es immer wieder vor, dass Kundinnen uns kontaktieren und sagen, ich muss ein Abo kündigen, weil ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Und da haben wir dann leider überhaupt keine Handhabe, den Kundinnen entgegenzukommen. Und es ist einfach schade für uns, dass wir die Kundinnen verlieren und schade für sie, dass sie sich ihr Hobby in dem Umfang, in dem sie es gerne ausleben würden, nicht leisten können. aber tatsächlich den Gegebenheiten des Marktes schuldig und weil es einfach finanziell für viele Endkunden zurzeit nicht so rosig aussieht.
Ja, du sagtest ja eben auch, dass du mit einer gewissen Marge rechnest oder ihr mit einer gewissen Marge rechnet. Ist da denn Platz dann, um so ein Unternehmen auch zu skalieren? Oder sagt ihr, wir wollen wirklich nur unsere Marge erreichen und dann sind wir glücklich?
Spannende Frage, weil für die Skalierung nicht unbedingt mehr Geld nötig ist. Wenn man sich anschaut, wir sind ein physisches Unternehmen. Das heißt, wir haben physische Bücher im Lager liegen. Das heißt, unsere Skalierung entsteht am ehesten durch, wir haben ein Buch konzipiert und verkaufen davon mehr. Das heißt, unser interner Personalaufwand ist für 200 Bücher eines Titels genau der gleiche wie für 2000 Bücher eines Titels. Aber Umsatz und auch Marge ist natürlich ganz anders, weil je mehr wir kaufen, desto billiger ist das Buch. Das heißt, die Skalierung entsteht eigentlich durch mehr Kunden, mehr Reichweite und mehr Kauf pro Titel, ohne dass wir jetzt mehr Geld in Mitarbeiter stecken müssen, die mehr Bücher machen. Weil uns schon wichtig ist, dass die Bücher, die wir aussuchen, zu uns und unserer Zielgruppe passen. Das heißt, wir machen nicht plötzlich jetzt jeden Monat 50 neue Bücher, sondern wir sind ungefähr so bei, lass es 15 Bücher im Monat sein. Und da sind wir relativ stabil tatsächlich über die Jahre, weil wir nicht so wachsen wollen im Sinne von Masse, sondern wir möchten das, was wir machen, gut machen in einer hohen Qualität. Das heißt, wir wählen wirklich nur die Titel aus, die wir toll finden. Und verkaufen lieber von denen eine höhere Menge. Das heißt, die Skalierung läuft über die Menge. Und wenn man sich sowas anschaut wie die neuen Projekte, dann sagen wir, das ist quasi in der Marge eingerechnet, dass immer ein bisschen was übrig ist, was wir dann in neue Projekte investieren können, um, sage ich mal, da vertikal zu skalieren in andere Bereiche, andere Marken. Und da gehören eben die Verlage damit dazu.
Ich finde die Einstellung wahnsinnig stark. Weil ich auch oft erlebe, dass es eben andersrum geht, ne? Dass man sagt, ich will möglichst großes Team haben, wir wollen möglichst viele Produkte irgendwie oder möglichst viele Bücher rausbringen oder auch in der veredeln, in dem Fall. Und ich habe das Gefühl, dann verrennt man sich schnell. Und deswegen finde ich es sehr, sehr stark, dass ihr dann sagt, nee, wir machen auch nur 15 Bücher jetzt zum Beispiel im Monat und dann war es das. Ja. Wie geht denn ihr an Marketing ran? Wenn du sagst, dass das eher der Weg ist, wo ihr dann skalieren möchtet, indem ihr mehr Kunden erreicht, wie fangt ihr da an? Was sind so eure Kernpunkte, auf die ihr euch konzentriert?
Also unsere Hauptkanäle sind ganz klar Social Media, vor allem Instagram und TikTok. Das sind die Hauptkanäle, die wir bespielen. Darüber hinaus haben wir einen sehr erfolgreichen Newsletter, den wir mitnutzen, der einfach von der Klick- und Conversion-Rate her sehr, sehr viel stärker ist, als jedes Social Media sein könnte. Und dann kommt natürlich...
Darf ich ganz kurz reingrätschen? An alle Autoren, die jetzt hier aus unserem VR-Club zuhören, ich rede das nicht umsonst die ganze Zeit. Ich sage nicht umsonst, baut euch einen Newsletter auf. Der klappt viel, viel besser als Social Media. Hier ist der Beweis. So, sprich weiter.
Definitiv. Also wir sind ganz, ganz große Newsletter-Fans. Wir haben tatsächlich schon teilweise Nachrichten von Kundinnen bekommen, wenn der Newsletter nicht pünktlich ankam, wo bleibt er denn?
Ja,
weil bei uns im Marketing jemand vergessen hat, den einzuplanen.
Ja.
Und das ist ja das Beste, was passieren kann. Dass das nicht was ist, was direkt in den Müll rutscht, sondern ein, ich will angucken, was gibt es denn wirklich Neues? Auch mit der Intention, oh cool, das will ich unbedingt haben. Und dafür funktioniert Newsletter einfach sehr, sehr gut. Und man muss auch dazu sagen, macht ein Stück weit unabhängig, weil Instagram und TikTok sind nun mal Plattformen, die gehören US-Unternehmen, die auch politisch immer wieder reinrutschen. Das heißt, man weiß nie, was passiert damit, wie wird es weiterentwickelt. Und wir wissen alle, wie schnell Facebook weg vom Fenster war. Das heißt, ich finde es ganz gut, wenn man einfach unabhängig ist. Und beim Newsletter, den kann ja niemand wegnehmen, den kann man immer weiterführen, egal was mit den sozialen Netzwerken passiert. Deswegen ist es für uns schon ein wichtiger Kanal. Und das nutzen wir natürlich alles organisch. Und darüber hinaus nutzen wir auch noch Paid Ads, das heißt bezahlte Werbung auf Plattformen wie Google, Meta, TikTok, wo wir einfach nochmal das vor allem nutzen zur Neukundengenerierung und Aufmerksamkeit, Reichweitensteigerung. Und darüber hinaus nutzen wir Events, also sowohl Messen oder auch irgendwelche Release-Partys, Buchfestivals, zum einen, um unsere bestehenden Kundinnen wiederzusehen und Ware zu verkaufen, aber natürlich auch, um da neue Leute kennenzulernen oder dass uns jemand Neues entdeckt und dann nochmal die Reichweite steigern. Also es ist relativ divers, welche verschiedenen Kanäle wir nutzen, zumindest bücherbüchseseitig. Bei den Verlagen funktioniert aber ganz anders, weil wir da ja auch mit Händlern arbeiten. Das heißt, da ist oft der Kunde nicht der Endkunde, sondern das sind die Geschäftspartner, aka die ganzen Buchhandelsketten und unabhängigen Buchhandlungen. Und die erreicht man teilweise auch noch mit Print. Also auch da gibt es teilweise Printkampagnen, die wir machen, um da in den Köpfen zu bleiben. Einfach, weil es immer eine ganz andere Zielgruppe ist für das Marketing, was wir machen.
Ja. Und wie wichtig sind solche Messen, die du gerade erwähnt hast, für den Umsatz? Also wenn jetzt eine Messe zum Beispiel wegfällt oder zwei Messen mal wegfallen würden pro Jahr, wie schwer hättet ihr da Umsatz einbüßen?
Lass mich mal kurz rechnen. Grob ein 1/24 unseres Jahresumsatz machen wir mit Messen. Das heißt, es ist ein relativ kleiner Anteil und Messen rechnen sich nicht. Das heißt, jede Messe, vor allem die großen, machen Minus, weil die Platzierung auf der Messe und der Messestand und das Personal, Hotel etc. immer teurer ist als der Umsatz, den wir machen. Das heißt, die Messe ist für uns kein Umsatz und vor allem kein Gewinntreiber, sondern es ist ein, wir zeigen unsere Produkte, die Kundinnen können sie mal anfassen und ansehen, wofür sie die Chance sonst nicht haben. Sie können uns Fragen stellen, sie können uns kennenlernen und auch ganz viel Prestige für uns gegenüber anderen Verlagen, die uns dadurch kennengelernt haben und der Buchbranche allgemein. Das war für uns vor allem am Anfang sehr wichtig. Als wir angefangen haben, wurden wir ganz gerne abgestempelt als ja dieses kleine Startup mit den zwei Personen da zu Hause. Und als wir dann auf der ersten Messe waren und sichtbar wurde, was wir eigentlich machen, hat uns das sehr, sehr viele Türen geöffnet im Geschäftskundenumfeld. Also auch dafür sind die Messen einfach sehr wichtig. Bei den Verlagen ist es noch ein bisschen anders. Da sind die Messen hauptsächlich zeigen von, das ist unser Programm, mit Buchhändlern sprechen, die Programme vorstellen und auch mit Agenten sprechen zu neuen Projekten. Das ist nochmal viel geschäftskundengetriebener, als es bei der Bücherbüchse ist.
Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, während du geredet hast, habe ich es vergessen.
Sorry, hast du lange geredet.
Achso, nee, alles gut. Was ich noch sagen wollte, für alle, die jetzt gerade zuhören und gar keinen Plan haben, wie teuer so eine Messe sein kann, einfach mal grob überschlagen, allein so ein Stand kostet fünfstellig. Ne, das heißt, sowas ist immer relativ teuer. Ne? Und du weißt es, ne, für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt euch ja mal ausrechnen, wenn ihr einen fünfstelligen Betrag für den Stand bezahlt, ihr habt eventuell Deko, die ihr mitnehmen müsst, ihr habt Personalkosten, wie dieser gerade schon gesagt hat, und da kommen eine Hotelverpflegung etc. mit drauf. Wie viel Bücher man da verkaufen müsste, um das wieder reinzukriegen? Das wäre Wahnsinn. Deswegen.
Und ich kann dir sagen, ja? Unser Messestand kostet sechsstellig.
Sechsstellig?
Das ist nicht mehr fünf, sondern sechsstellig.
Okay. Kommt ja auch auf die Messe drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass Leipzig und Frankfurt natürlich nochmal teurer ist. Und je nachdem, wie groß der Stand ist, dann korrigiere ich mich nach oben. Ja. Es ist manchmal sogar sechsstellig.
Ja, und ja, man muss sehr viele Bücher verkaufen, dass sich das rentiert.
Ja, aber du wirst schon sagen, dass das eine Investition ist, egal wie viele Bücher man jetzt verkauft, die sich auf jeden Fall lohnt für euch.
Für uns hat sich definitiv immer gelohnt, ja.
Das ist doch schön.
Sonst würden wir es auch nicht mehr machen.
Das ist schön.
Genau, es lohnt sich halt nicht finanziell, sondern aus anderen Gründen und das mal abwiegen. Und für uns war es definitiv immer die richtige Entscheidung. Und das sind natürlich Investitionen, die man tätigt aus den bestehenden Margen, die aber wichtig sind für eine langfristige Skalierung.
Ja, also da ist ja auch anders, ne, weil oft rechnet man ja gerade bei so Werbung oder Ads, ne, sowas, ja mit einem Return on Invest, ne, dass man guckt, wie viel stecke ich rein, wie viel bekomme ich raus auf der anderen Seite. Und gerade bei solchen Werbemaßnahmen kann man auch gar nicht richtig rechnen, ne, wie viel kostet mich das jetzt, was bekomme ich dadurch, weil man eben das Ganze nicht in Geld zurückbekommt, sondern zum Beispiel in Sichtbarkeit, in nützlichen Kontakten. Und die können dann wiederum dafür sorgen, dass man bekannter wird oder coole Kooperation mit dir zusammen planen, wodurch dann am Ende, ne, natürlich wieder Geld reinkommt.
Genau, richtig.
Deswegen ist es richtig schwer dann zu planen, was sich da lohnt und was nicht.
So ist es.
Und habt ihr denn schon mal Werbemaßnahmen gemacht, wo du gesagt hast, boah, das hat sich so überhaupt nicht gelohnt? Das war richtig zum Fenster rausgeschmissen, das Geld.
Ja. Wir haben mal eine Blogger-Kooperation gemacht mit einer sehr großen Bloggerin, also wirklich sehr, sehr viele Follower. Und auch die Insights sahen gut aus. Und dann haben wir ihr sehr viel Geld bezahlt und es kamen, ich glaube, 3 Bestellungen raus. Also völlig aus dem Fenster geschmissen.
Also ich lache gerade, weil ich kann dir sagen, als ich das gefragt wurde, habe ich genau das Gleiche geantwortet. Ich habe auch mal mit einer sehr großen Influencerin zusammengearbeitet, auch mit mehreren, weil ich dachte, das erste war ein Ausrutscher, war es nicht. Und man steckt da 4-stellig rein, manchmal sogar noch mehr, je nachdem, wie groß der Blogger, der Influencer ist. Und man überschätzt das. Also selbst wenn dann da 1 Million Aufrufe kommen bei so einem Video, wie wenig echte Interessenten man daraus gewinnt, das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Dass man das einfach total überschätzt am Anfang. Und das kenne ich bis heute, dass gerade Autoren zum Beispiel, die anfangen, die Blogger, die größer sind, total vergöttern. Ne, und sich wünschen, oh Gott, ich will unbedingt diesen Blogger, ich bezahle den auch dafür, dass der mein Buch zeigt. Und am Ende stehen sie da und sagen sich, ja, irgendwie habe ich das jetzt gemacht, aber wirklich was gebracht hat mir das ja nicht. Ja. Deswegen muss man da echt aufpassen. Aber das sind Fehler, die macht man einfach. Also ich erinnere mich daran, dass ich mein Unternehmen gegründet habe. Ich habe die ersten 1,5 Jahre so viel falsch gemacht. Ich habe alles ausprobiert, es hat nichts funktioniert. Und dann saß ich da und wusste aber wenigstens, was nicht funktioniert hat. Und dann konnte ich mich anderen Dingen widmen, wo ich dann gemerkt habe, ah, die funktionieren. Also Unternehmertum ist sehr viel Ideen haben, ausprobieren, verfeinern oder verwerfen, was Neues machen.
Und genau, das hast du ja vorhin auch kurz erwähnt, dieses, es gibt halt niemanden, der einen sagt, wie man es machen soll. Es gibt niemanden, der sagt, hey, das und das habe ich schon ausprobiert, mach das am besten. Sondern die Erfahrung bekommst du ja nicht, außer du tauschst dich mit anderen Unternehmern aus. Aber ansonsten ist es ja so, ich probiere das mal aus und gucke, ob es funktioniert. Und wenn nicht, ist blöd gelaufen. Und wenn doch, dann ist cool. Aber du musst es halt selber ausprobieren, weil dir es hier niemand vorschreibt, was du machen sollst.
Ja. Und es geht auch gar nicht. Also selbst wenn man, selbst mit einem Mentor, selbst mit dem Austausch mit anderen Unternehmern, du kannst eventuell ein paar Fehler vermeiden, so typische Anfängerfehler, das schon. Aber wirklich genau zu wissen, was muss ich machen, um mein Unternehmen groß zu machen? Und sind wir ehrlich, wir wollen unser Unternehmen immer groß machen. Ne? Du hast es geschafft. Und viele sind auch gerade auf einem sehr guten Weg dahin. Aber ich höre oft dieses, ja, ich will es groß machen, aber ich weiß nicht wie. Und für mich war es einfach ausprobieren. Weil egal, wie viel ich mit anderen Menschen geredet habe, man kann das nie 100% auf sich selbst anwenden. Weil jedes Unternehmen ist individuell, jedes Unternehmen ist so anders auch, dass man gar nicht irgendwelche Strukturen einfach kopieren kann. Auch das habe ich gemerkt. Man kann natürlich sich beibringen lassen, okay, wie funktioniert die Wirtschaft? Wie baue ich einen ordentlichen Funnel auf? Wie funktioniert Kundenpsychologie oder Community Building? Aber wie ich es am Ende umsetze für mich, das muss man immer selber herausfinden. Und das ist wie so ein Dschungel, wo man sich einfach durchkämpfen muss.
Total. Und ich finde es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass man eigentlich sein Unternehmen immer größer machen möchte. Und tatsächlich ist das bestimmt bei den meisten Leuten so. Aber bei mir war das nie so. Es gab nie so dieses, ich will, dass es ein großes, erfolgreiches Unternehmen wird. Was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass wir Abonnenten dazu gewinnen und mehr so eine coole Box bestellen. Aber es gab nie so ein richtiges Ziel, so da wollen wir hin, so viel Umsatz, so viele Mitarbeiter. Das gab es alles nicht, sondern das ist einfach passiert in diesem leidenschaftlichen, Hauptsache die Kunden sind glücklich, es sind einfach automatisch mehr dazugekommen und es ist automatisch gewachsen. Und ich war eigentlich immer eher am Schauen, wie komme ich mit dem Wachstum mit? Wo kriege ich jetzt neue Mitarbeiter her, die noch mehr Bücher planen? Jetzt brauche ich eine eigene Logistik. Wie geht Logistik eigentlich? Ich habe keinen Plan. Na gut, schaffen wir schon irgendwie. Und dieses, ja, wir machen einfach mal und okay, jetzt bestellen die mehr Bücher. Mist, wir kommen nicht hinterher. Was machen wir? Also wirklich dieses Hinterherlaufen, diesem Wachstum hinterherlaufen, das hat den Alltag irgendwie immer ausgezeichnet in den letzten Jahren, weil es eben nie so geplant war.
Ja, da kann ich ein Lied von singen, wirklich. Das habe ich so oft auch schon mit meinen Autoren besprochen. Das war also bei uns zum Beispiel auch, ich habe mir am Anfang gedacht, ach, mach mal so einen Club auf, vielleicht sind da so 20, 30 Autoren drin, denen du helfen kannst, weil das war immer so mein Ziel, möglichst vielen Autoren möglichst gut zu helfen und ihnen meine Strategien quasi zu zeigen und zu zeigen, dass Marketing nicht so blöd ist, wie immer alle denken. Da kennst du wahrscheinlich auch, Marketing ist so dieses Bauchschmerzthema bei ganz, ganz vielen. Und dann habe ich angefangen. Ich habe mir dann eine Social Media Managerin reingeholt, die Sarah C. Rose, kennt vielleicht auch einige von euch. Und dann wurde es auf einmal groß. Und dann waren wir nicht nur 10, 20, 30 Autoren, dann waren wir plötzlich 300 Autoren da drin. Und dann saß ich hier und dachte mir, cool, alle Strukturen, die ich mir überlegt habe, kann ich jetzt über Bord schmeißen und muss mir jetzt irgendwas Neues überlegen. Kein Plan, wie das funktioniert. Komm, mach mal irgendwas. Und dann wuselt man sich da selber irgendwie durch. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ist es denn bei dir auch heute gar nicht so, dass du sagst, ich würde die Bücherbüchse oder auch Leaf oder so gerne größer machen? Oder sagst du einfach, ich gehe einfach mit dem Flow mit und gucke, wo es mich hinträgt?
Ja, eher zweiteres tatsächlich. Also so Ideen zu, ich möchte noch ein anderes Genre anbieten in den Verlagen. Sowas gibt es, aber weder bei den Verlagen noch bei der Bücherbüchse ist geplant, das Sortiment irgendwie zu vergrößern, weil wir eben dieses Qualitätsbewusstsein haben. Heißt auch, die Verlage haben ein relativ kleines Programm und das soll auch so bleiben, weil wir genau das als unsere Stärke sehen, dass wir die Bücher, die wir machen, einfach gut vertreten können, auch im Marketing, dass wir sie gut zeigen können, dass wir die Autoren persönlich betreuen und da eine enge Bindung haben. Das ist uns einfach sehr, sehr wichtig und das sind, glaube ich, einfach Unternehmenswerte, die wir für uns definiert haben, die ich mitgeprägt habe und denen wir treu bleiben möchten. Worüber ich mich nie beschwere, ist, wenn sich ein Titel sehr, sehr gut verkauft, dann freuen wir uns natürlich. Das lässt sich aber oft nur bedingt beeinflussen. Klar kann man gutes Marketing machen, aber gerade im Buchbereich ist einfach ganz, ganz viel, wie reagieren die Leser auf das Buch? Wie kommt das Buch an? Trifft es gerade den Nerv der Zeit oder halt auch nicht? Und das lässt sich nie vorhersagen. Das heißt, es gab immer schon Bücher, egal ob bei den Verlagen oder bei der Bücherbüchse, die uns überrascht haben, in beide Richtungen. Liefen teilweise besser als gedacht, manche liefen schlechter als gedacht. Das lässt sich einfach nie vorhersagen. Das heißt, es gibt keine großen Pläne, wo ich sage, wir stellen nochmal 30 Mitarbeiter ein und machen das und das und das riesig neu auf. Das gibt es nicht. Da bin ich doch eher wir schauen, was passiert und machen mit, egal was es ist.
Ja, ist ja auch wie bei Social Media, wenn man dann irgendwas hochlädt, manchmal läuft das weniger gut, ne? Wenn man sich denkt, ach, das ist super und dann kommt es gar nicht an. Manchmal denkt man sich, ach, so toll ist das nicht und dann wird das plötzlich ein virales Video.
Ja.
Und man denkt sich, hey, warum habe ich gar nicht mit gerechnet und freut man sich darüber. Aber ich finde das eine sehr, sehr gesunde Einstellung auch, wenn man dann nicht in dieses Druckempfinden reinkommt, dass du sagst, ja, ich will unbedingt groß werden oder jetzt irgendwie, also nicht eine gewisse Anzahl an Umsatz machen und dass, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es ja irgendwie alles blöd. Und deswegen, das finde ich wahnsinnig gut, dass du da so drüber nachdenkst. Wenn du nochmal zurückdenkst, so an die Anfänge oder auch den ganzen Weg, den du so hinter dir hast, was war denn so ein Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, auf der gesamten Reise, die du hinter dir hast?
Das war zum einen der Moment, als wir unsere erste richtige große Lagerimmobilie gefunden haben für unsere Logistik, weil das so groß war damals. Das hat sich für mich angefühlt so, boah, wir haben es geschafft, wir haben so eine große Immobilie und da kommt die ganze Ware rein, die ganzen Mitarbeiter und es hat sich plötzlich so groß angefühlt, obwohl es sonst nicht so war, weil wir den Großteil der Mitarbeiter remote beschäftigen, das heißt, sie arbeiten alle von zu Hause aus, das heißt, man sieht sie nicht. Und dann ist das Gefühl auch nicht so da. Man weiß natürlich, klar, arbeiten die irgendwie alle, aber dadurch, dass man sie nicht sieht, fühlt es sich nicht so viel an. Und das war der erste Moment mit dieser Fläche, so okay, krass, das ist irgendwie alles für uns. Und dann auch der Umzug in diese Räumlichkeiten, wo wir alle Mitarbeiter zusammengetrommelt haben. So, hey, kommt alle, wir brauchen eure Hilfe, wir müssen umziehen. Und dann waren da plötzlich so viele Menschen. Und genauso ist es auch bei jedem Team-Event, was wir machen, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen und ich die alle sehe. Ich denke, wow, was für ein riesiges Team haben wir hier eigentlich? Und alle arbeiten für uns und am Ende für meinen Traum. Das fühlt sich dann immer so unwirklich an. Und das sind Momente, da werde ich ganz emotional, weil ich dann so stolz bin auf das, was wir aufgebaut haben. Und die ganzen Mitarbeiter, die diesen Weg mit uns gehen, der bestimmt oft überhaupt nicht einfach ist, weil wir eben so viel ausprobieren müssen, weil es niemanden gibt, der Bescheid weiß und wir einfach mal machen und sie aber alle mitziehen und alle Spaß daran haben und diese gleiche Leidenschaft und Liebe zu Büchern haben und das dann zu sehen, wer da alles mit dabei ist und teilweise über viele, viele Jahre begleitet. Unsere älteste Mitarbeiterin ist seit 6 Jahren bei uns und es gibt nur 7 Jahre. Also die wirklich alles miterlebt haben, von Kinderschuhen bis jetzt. Das ist einfach ganz besonders für mich, wenn einem dann bewusst wird, was man eigentlich aufgebaut hat.
Das ist auch super schön, dir auch dabei zuzuhören. Und die Frage muss ich jetzt stellen. Liebe Grüße von Sarah an der Stelle. Wie sehr freust du dich auf die Buchrausch-Buchmesse dieses Jahr?
Ich persönlich nur bedingt, weil ich nicht dabei sein werde. Also ich werde nicht vor Ort mit dabei sein.
Echt nicht? Oh nein.
Aber unser Team, das hinfährt, das freut sich sehr. Und ich freue mich einfach fürs Team, dass sie hinfahren und dieses wunderschöne Messeerlebnis wieder haben werden. Aber da ich 2 kleine Kinder habe, bin ich mit Messen immer ein bisschen eingeschränkt und kann nicht jede Messe machen. Ich bin immer in Leipzig und in Frankfurt. Ab und zu eine kleine Messe macht mein Mann, aber auch nicht alle. Und teilweise wird unser Team auch alleine hin. Kommt ein bisschen drauf an, was wir hinkriegen, so mit Babysitter und so. Das heißt, da bin ich leider nicht.
Aber wie fühlt sich das denn an für dich, wenn du auf Social Media den großen Stand dann siehst von euch und dir denkst, boah, das ist mein Unternehmen oder das sind meine Leute, die da sind gerade?
Ich bin unheimlich stolz auf die Mitarbeitenden, die das vor Ort machen und denen ich zu 100% vertraue, wo ich weiß, ich muss nicht dabei sein, weil die machen das genauso gut, ob ich da bin oder nicht, ist völlig irrelevant, weil sie brauchen mich nicht, weil sie das gut machen, weil sie genau wissen, was ist uns wichtig in der Firma, für die Marke, im dem Umgang mit Kunden, was möchten wir, was sind die Werte, die wir vermitteln wollen. Das wissen sie und ich kann darauf vertrauen, dass sie das genauso umsetzen. Deswegen bin ich einfach nur unheimlich stolz, wenn ich sehe, wie toll sie das machen, ohne dass ich dabei sein muss.
Ja, das ist immer das Allerwichtigste, dass man Vertrauen hat zu dem Menschen, mit dem man arbeitet. Eine abschließende Frage noch zum Schluss. Wir haben jetzt ganz viel auch über die Buchbranche geredet und über Veränderungen. Was ist denn eine Veränderung, die du dir in den kommenden Jahren in der Buchbranche wünschst?
Ich würde mir gerne mehr Offenheit und Mut wünschen zu dieses, wir probieren das aus, wir machen was anders, weil das war, was uns und mir den Weg total schwer gemacht hat, weil als wir kamen mit, wir möchten gerne Farbschnitte auf Bücher anbringen, haben alle gesagt, nee, das brauchen wir nicht, das ist nur mehr Arbeit und das kostet mehr Geld, will doch eh niemand. Und wir jahrelang gebraucht haben, um die ganzen Partner zu überzeugen, doch, alle wollen das, wir müssen das machen. Und ich glaube, das Buch ist ein sehr altes Medium, das gibt es schon unheimlich lange, was ich toll finde, dass es so lange durchhält, auch im Printformat, obwohl die aktuelle Weltentwicklung ja sehr digital ist und es ja aber ganz konstant im Print bleibt. Das heißt, alle Teilnehmer in der Buchbranche kommen von diesem konservativen Produkt und das macht ja auch Sinn. Aber ich glaube trotzdem, ab und zu könnte man mal ein bisschen was wagen und was Neues ausprobieren, weil sich eben die Zielgruppe verändert und die Umgebung verändert sich. Und ich finde, da muss man sich anpassen. Das ist mit der Grund, warum wir, glaube ich, bisher sehr gut gefahren sind, weil wir sehr gut und schnell sind im Anpassen. Und das würde ich mir wünschen, dass aber noch mehr Offenheit besteht und weniger Vorurteile. Also wenn ich mir anschaue, wie Dark Romans angenommen wurde in Deutschland, das war ein schwieriger Weg am Anfang, weil eben total viele Vorurteile da waren. Wo ich sage, ich finde, jeder kann lesen, was er möchte. Es muss nicht jeder das schreiben, aber wer das lesen möchte, warum soll er sie das nicht dürfen? Ganz egal, was es ist. Ich lese zum Beispiel auch keine Gartenbücher über, wie pflanze ich jetzt die Blumen richtig ein. Aber deswegen habe ich kein Problem damit, dass sie veröffentlicht werden, weil irgendjemand findet das gut. Und das finde ich so wichtig. So diese Toleranz, diese Offenheit, der Mut, dass einfach man Dinge ausprobiert und sie auch gut finden darf.
Amen. was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, weil wir auch sehr viel über Farbschnitte reden, hast du Angst, dass Farbschnitte irgendwann ihren Reiz verlieren?
Ich würde nicht sagen Angst, weil ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, dass neue Dinge besonders toll sind und irgendwann sind sie halt nicht mehr neu und dann sind sie so normal und dann sind sie auch nichts Besonderes mehr. Ich glaube, das ist ganz normale Entwicklung und die ist auch vollkommen okay, weil es immer neue Entwicklungen gibt. Jetzt gibt es ja diesen 3D-Farbschnitt zum Beispiel, der ist ja super heiß und auch der ist in 2 Jahren wahrscheinlich das nicht mehr. Das heißt, entweder es gibt neue Veränderungen am Buch, neue Veredelungen Oder aber alle stellen fest, eigentlich brauche ich gar keinen Farbschnitt mehr, aber dafür will ich jetzt nur noch Hardcover und keine Klappenbroschüren mehr einkaufen. Wie auch immer. Ich glaube, der Markt und Zielgruppe verändert sich. Und für uns als Unternehmen ist einfach nur wichtig, festzustellen, was möchten die Kundinnen? Und aber auch darauf hören, was sie sagen, was sie möchten. Ich glaube, das ist auch dieses, was ich meine mit sich anpassen. Wenn die Kundinnen jetzt sagen, ich will jetzt keinen Farbschnitt mehr, aber ich will eine Illustrationskarte, was ja auch ein, zwei Jahre total modern war, mittlerweile ja auch schon gar nicht mehr so, dass man sich darauf eingeht und den Kundinnen das gibt, was sie möchten. Ich glaube, das ist wichtig, ohne jetzt sich da auf den Farbschnitt an sich zu versteifen, sondern eher die, wie startet man ein Buch aus, damit es die Zielgruppe gut findet.
Das heißt, du würdest auch die Bücherbüchse so anpassen, also auch mit dem Markt gehen und mit dem, was die Leute wollen?
Korrekt. Wenn es alle sagen, ich will keinen Farbschnitt mehr, würde ich auch keinen Farbschnitt mehr anbieten, macht keinen Sinn. Und dann eher das machen, was sich alle wünschen. Und möglicherweise auch da, so wie beim Farbschnitt damals, wieder die Ersten sein, weil wir es einfach ausprobieren, egal was es ist. Auch damals dachte niemand, dass man solche Motive überhaupt auf Farbschnitt drucken kann, bis es halt jemand gemacht hat, der Druckerei meint, wir können das aber. Und das ist auch so entstanden. Und genauso würden wir uns anpassen, feststellen, das funktioniert nicht mehr.
Und das ist ja häufig so, dass irgendjemand sagt, es funktioniert, alle sagen zwar, es geht nicht, und irgendjemand kommt dann an und zeigt aber, hey, Leute, ihr sagt falsch, das funktioniert doch.
Ja.
Und dann finden plötzlich alle das ganz toll, was denn derjenige da gemacht hat, ja.
Genau so ist es.
Ja. Hast du doch zum Abschluss an die Leute, die gerade zuhören, Worte zu richten, Dinge, die du gerne loswerden möchtest, die dir gerade wichtig sind?
Ja, das Wichtigste, was ich finde, was jeder für sich mitnehmen sollte, immer ganz unabhängig, ob man jetzt Leser, Autor, was auch immer ist, ist mutig zu sein, an seine eigenen Träume zu glauben, das nicht von irgendjemandem kleinreden lassen, à la, das geht nicht, das kannst du nicht, das will doch niemand, sondern daran glauben und daran festhalten, dass Träume sehr wohl wahr werden können, wenn man alles dafür gibt. Und damit meine ich wirklich alles, Herz, Seele, jedes Quäntchen Zeit, was man hat. Ich bin der Meinung, man kann alles erreichen, wenn man es möchte und da alles für reingibt. Und wenn man seinen Traum wirklich, wirklich, wirklich verwirklichen möchte, dann kann man das machen, wenn man selbst dran glaubt. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, was jeder für sich mitnehmen sollte.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und an dieser Stelle danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst, liebe Leser, und dass du auch so offen warst. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich verlinke euch alle Social-Media-Kanäle und Websites von der Bücherbüchse, von Leaf, von Cinna und auch zu dir, Lisa, in den Shownotes. Und dann hören wir uns ganz bald zur nächsten Folge von Sophia Spotlight.